Versen heute Morgen anschauen. Und vielleicht merkt ihr, 1. Korinther hört hier auf, in Kapitel 16. Wir werden nach nächster Woche dann mit 1. Korinther fertig. Und das Buch ist, ja, war sehr spannend für mich, als Bibellehrer durchzugehen und die ganze Sache nochmal anzugucken, genauer anzuschauen. Und ich glaube, das war auch für uns als Gemeinde spannende Themen. Und Gott hat uns zu uns gesprochen als Gemeinde durch die verschiedenen Themen hier in diesem Buch. Und das ist immer so spannend mit Gottes Wort, wie die Reise hingeht. Man fängt an und dann Jesus führt uns und bringt uns immer ans Ziel. Und wir sind jetzt zu Ende gekommen in 1. Korinther. Und ich habe mich als Pastor die letzten paar Monate Gedanken gemacht, okay, spannende Frage, was machen wir nach 1. Korinther? Wo willst du uns haben, Gott? Und das Thema, was mir so auf dem Herzen ist, ist, was ist Gemeinde? Was ist unser DNA? DNS eigentlich auf Deutsch, DNA auf Englisch. Aber das, was ist unser DNA als Gemeinde, als Gottes Leib? Und ich möchte vor ein paar Wochen nach 1. Korinther mit Stefan und auch mit Felix, wir werden 6 Predigen haben über das Thema Gemeinde und unser DNA als Gemeinde. Was sagt Gott über Gemeinde und wie ticken wir als Calvary Chapel als Gemeinde? Wie sehen wir Gottes Wort? Wie verstehen wir? Weil das, was Gott gemacht macht durch Gemeinde, ist so cool und so wunderschön. Und Gott baut seine Gemeinde weltweit durch kleinere Gemeinden. Und wir dürfen Teil dieser weltweiten Gemeinde sein. Und das haben wir auch teilweise auch in 1. Korinther gesehen. Und ich glaube aber, es wäre gut für uns als Gemeinde, wenn wir noch ein paar Wochen mit diesem Thema uns beschäftigen. So, das wird uns zum Sommer führen. Und dann ab dem Sommer werden wir nochmal ein Buch anschauen. Und halt, so nagel mich nicht fest, aber ich habe es auf dem Herzen, was im Alten Testament zu machen, ab dem Sommer. Und ich glaube, ein spannendes Buch für uns als Gemeinde mit coolen Themen über Rettung, über Gottes Erlösungswerk, über Gottes Gedanken für die Welt und für uns ist in 2. Mose zu finden. So, ich, ja, wie ich gesagt habe, nagel mich nicht fest, aber ab Sommer, glaube ich, werden wir mit 2. Mose anfangen. So, ihr könnt euch schon Gedanken darüber machen und wenn ihr schon das Buch lesen möchtet, bitte, ist immer gut. 2. Mose ist ein sehr spannendes Buch in unserer Bibel. Aber erstmal müssen wir fertig mit 1. Korinther sein. So, lass uns unser Herzen vor Jesus beugen. Jesus, danke für die Zeit in dein Wort. Danke, Herr, für deine Güte zu uns. Danke, Herr, dass du uns zu uns heute reden möchtest. Herr, wir kommen zu dir mit offenen Händen und bitten dich, dass du uns durch deinen Heiligen Geist diese Hände füllst mit Wahrheiten, die von dir sind, mit Gedanken über deine Güte für uns als Gemeinde, mit Gedanken über das, was du in dieser Welt tust und tun möchtest durch uns, Jesus. Herr, wir bitten dich, dass du, Heiligen Geist, jetzt dein Wort uns offenbarst und dass Jesus in unserer Mitte und unser Herzen verherrlicht wird. Dein Name. Amen. Stell dir eine Fußballmannschaft vor, vielleicht 2014, deutsche Mannschaft, die WM gewonnen hat. Gab es Schweinsteiger, Philipp Lahm, Manuel Neuer. Alle hatten ihre verschiedene Taktik, ihre verschiedene Position auf dem Feld. Und es war gut so. Als kleiner Mann dachte ich, ja, Philipp Lahm, geh. Er kann auch mitspielen. Eine ist schneller vielleicht, eine ist stark, eine ist ruhig, eine denkt strategisch. Wenn alle gleich wären, würden die Mannschaften nicht funktionieren. Eine Mannschaft braucht Vielfalt, damit sie auch stark bleibt und auch einen WM-Titel gewinnen kann. So ist auch in Gottes Reich. Und das haben wir auch in 1. Korinther gesehen, oder? Im letzten Kapitel des 1. Korintherbriefs begegnen wir nochmal Paulus, Timotheus und Apollos. Paulus, klar, stark, voller Überzeugung, oder? Timotheus, wenn du über die Bibel was über Timotheus weißt, dann ist er sensibel, vorsichtig, ein junger Diener Jesu. Apollos, ein begabter Redner, man hört ihm gerne zu. Den viele auch in der Korinther-Gemeinde bewundert hatten. Und doch sagt Gott, ich brauche alle drei. Jeder hat seinen Platz. Und Paulus zeigt uns hier noch etwas, bevor er über seine Pläne und seine Mitarbeiter spricht. Bittet er die Gemeinde in Korinth, eine Geldgabe für die Christen in Jerusalem vorzubereiten. Paulus gehörte zu diesem Team von Apollos, Timotheus und sich. Aber Gottes Mannschaft ist viel größer als nur das Mannschaft vor Ort. Die Geschwister in Jerusalem waren wie ein Teamkollege, der gerade verletzt und am Boden liegt. Und Paulus sagt, lass uns gemeinsam helfen. Lass uns das größere Team stärken. Im ganzen Kapitel sehen wir, dass Gott seine Gemeinde baut durch Menschen mit unterschiedlichen Gaben. Wir werden auch heute sehen, dass Gott führt uns auf unterschiedlichen Wegen. Aber Gott verbindet uns auch, damit wir einander stärken. Und das sehen wir hier in den ersten vier Versen von 1. Korinther Kapitel 16. Was aber die Sammlung für die Heiligen abgelangt, so sollt auch ihr so handeln, wie ich es für die Gemeinden in Galatien angeordnet habe. An jedem ersten Wochentag lege jeder unter euch etwas beiseite und sammle, je nachdem er gedeihen hat, damit nicht erst dann die Sammlung durchgeführt werden muss, wenn ich komme. Aber wenn ich aber angekommen bin, will ich die, welche ihr als geeignet erachtet, mit Briefen absenden, damit sie euer Liebesgabe nach Jerusalem überbringen. Wenn es aber nötig ist, dass auch ich hinreise, sollen sie mit mir reisen. In diesem Brief haben wir mehrere Stellen gesehen, an denen Paulus Fragen beantwortet. Besonders die Fragen, die die Korinther an ihn gestellt hatten. In 1. Korinther Kapitel 7 gab es Hinblick auf sexuelle Unmoral. Ebenso ging es in Kapitel 8 auf die Fragen ein, ob man Fleisch essen dürfe, das den Götzen geopfert worden war. Und hier scheint es so, dass Paulus auch eine Frage von den Korinthern beantwortet. Eine Frage über eine Geldsammlung für die Geschwister in Jerusalem. Denk an die Gemeinde in Jerusalem oder was sagt das Neue Testament uns über die Gemeinde in Jerusalem sagt. Sie wurden, wie in Apostelgeschichte Kapitel 8 beschrieben, sehr verfolgt. Außerdem war sie sehr arm. Paulus sagt über sie in Kapitel 15, Vers 26 in dem Römerbrief, denn Mazedonien und Achaia haben es für gut befunden, eine Sammlung für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem zu veranstalten. Er spricht hier über die Korinther, weil Korinth war die Hauptstadt von Achaia. Das ist die Südteil von Griechenland. Man soll sich außerdem daran erinnern, dass Paulus dem Apostel in Jerusalem gemäß Galater Kapitel 2, Vers 10 auch versprochen hatte, sich um die Armen zu helfen. Und besonders indem er von den Heidenchristen Geld sammelte, löste er sein Versprechen gegenüber den Aposteln ein und half somit den jüdischen Glaubensgeschwistern. Und diese Sammlung für die jüdischen Armen in Jerusalem war Paulus aus zwei Hauptgründen sehr wichtig. Erstens waren die Heidenchristen den jüdischen Gläubigen ihre Glauben schuldig und sollten denen etwas zurückgeben. Das ist, was Paulus sagt in Römer Kapitel 15, Vers 27, wenn er sagt, es hat ihnen gefallen und sie sind es ihnen auch schuldig, denn wenn die Heiden an ihrer geistlichen Gütern Anteil erhalten haben, so sind sie auch verpflichtet, ihnen in den leiblichen Gütern zu dienen. So sah Paulus das. Heiden, Christen, ihr habt euer Glauben durch das jüdische Volk bekommen. Und ihr sollt sie jetzt in ihrem Leib, in ihrer Leid und Situation unterstützen. Das war Paulus' Hauptargument. Aber zweitens sagte diese Sammlung die christliche Einheit. Das Team. Es gab nicht mehr Jude oder Grieche, sondern eine Gemeinde, die füreinander sorgte. Selbst dann, wenn sich die Gläubigen persönlich nicht kannten. Und es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, wie 1. Korinther uns so oft gesagt hat, dass wir zu etwas gehören, das viel größer ist als nur diese Gemeinde hier. Wir gehören zu einem Leib, der weltweit ist. Auf jedem Kontinent existiert und in jedem Land diese Welt zu finden ist. Sogar in Nordkorea und auch in Iran. In apostolistischen Glaubensbekenntnis sagen wir, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische oder, das Wort bedeutet, allgemein christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Wir glauben an diese allgemeine christliche Kirche, die überall in der Welt zu finden ist. Und diese Vorstellung einer universalen Kirche, die aus Menschen aller Hintergründen und Ethnien besteht, ist von großer Bedeutung. Sie zerstört auf jeden Fall die Idee des Rassismus, oder? Weil sie Gottes Liebe zu allen Menschen zeigt. Man kann nicht logisch an eine universale christliche Kirche glauben, wie sie die Bibel lehrt, und gleichzeitig meinen, man sei mehr wert aufgrund von Dingen wie der Hautfarbe, auf die keinerlei Einfluss hatte. Jesus hat uns alle als würdig erachtet für seine Liebe und für seinen Tod am Kreuz. Und er lädt alle Menschen, alle Nationen zu sich und sagt, gehöre auch zu meinem Leib. Und außerdem erinnert sie uns, wie Paulus in 1. Korinther Kapitel 12, Vers 26 sagt, daran, dass wenn ein Teil des Leibes leidet, alle mitleiden. Es gilt auch für uns als CCFG. Wir sind dazu berufen, die erste Gemeinschaft zu sein, die füreinander sorgt. Wenn jemand Hilfe braucht, sollen wir diejenigen sein, die auch helfen. Ob es eine Mahlzeit ist, eine Fahrt zum Arzt oder Hilfe im Garten, wir sollen eine Gemeinschaft sein, die füreinander eintritt. Ich bin dankbar dafür, wie gut wir das bereits tun als Gemeinde. Aber ich glaube, wir können auch darin noch besser werden, besonders im Umgang mit neuen Menschen in unserer Gemeinde. Es ist völlig in Ordnung, sich zu jemand zu setzen, den man noch nicht kennt. Gespräche können manchmal etwas unangenehm sein. Es gibt ein sehr schönes englisches Wort dafür. Awkward. Manchmal fühlt man sich awkward. Unangenehm. Ich bin selbst nicht immer gut. Aber das Schöne am gemeinsamen Essen ist jedoch, dass es einige dieser unangenehmen Momente auffängt, denn es ist unhöflich, mit vollem Mund aufzusprechen. Wir leben in einer Kultur, die sehr vernetzt, aber gleichzeitig sehr vereinzelt ist. Menschen brauchen Gemeinschaft. Viele Menschen leiden unter einem Mangel an Gemeinschaft. Als Gemeinde haben wir hier eine besondere Möglichkeit, ihnen in dieser Weise auch zu dienen. Ich bin sehr dankbar für unser Kochteams und das Reinigungsteam, das uns das alles ermöglicht, jede Woche zusammenzukommen und zusammen zu essen. All das macht diese Gemeinschaft erst möglich und erlaubt eine Kultur, die für eine andere da ist. Und diese Aussage, dass wenn ein Teil des Leibes leidet, alle mitleiden, gilt auch für Gottes weltweite Kirche. Deshalb unterstützen wir Organisationen wie Open Doors durch unsere Kollekte am Heiligabend und auch durch Gebet. Denn es gibt Gläubige in Afrika, Nordkorea und im Iran, die wegen ihres Glaubens leiden. Und wir leiden als Christen, weil sie leiden. Wir sind nicht so stark, wie wir hätten sein können, weil unsere Geschwister in anderen Teilen der Erde leiden. Und wir dürfen für sie beten und sie unterstützen. Wir sind dazu berufen, sie mit den Ressourcen zu ermutigen, ob das Geld oder Zeit ist, die Gott uns anvertraut hat. Und so wie die Korinther dazu berufen waren, ihre christlichen Geschwister in Jerusalem zu unterstützen. Und Paulus ermutigt sie hier, die Gemeinde in Korinth, dies am ersten Tag der Woche zu tun, was für sie der Sonntag wäre. Und Paulus sagt außerdem, sie sollen dies tun, je nachdem er gedeihen hat. Interessante Redewende, oder? Je nachdem er gedeihen hat. Gedanken dahinter gedeihen übersetzt gut die Idee, der Paulus hier im Griechisch ausdrückt. Es bedeutet, gib ihm Verhältnis dazu, wie Gott dein Leben und deine Arbeit hat gelingen lassen. Gib ihm Verhältnis dazu, wie Gott dein Leben und deine Arbeit hat gelingen lassen. Großzügigkeit hat nichts mit der Höhe des Betrags zu tun. Wie wir gesehen haben, wusste Paulus, dass es in der Gemeinde in Korinth Reiche und Arme gab. Die Höhe ihrer Gabe spielte keine Rolle für Paulus. Wichtig war die Haltung des Herzens, das gab. Sie sollten großzügig sein. Und Paulus musste diesen Gedanken in 2. Korinther für die Korinther weiter ausführen, weil sie mit ihrer Gabe für die Gemeinde in Jerusalem in Verzug waren und noch Fragen zum Gaben und Geben von Paulus hatten. Und Paulus beantwortet ihre Frage. Wenn ihr ein bisschen Hausaufgaben machen möchtet diese Woche, dann liest 2. Korinther Kapitel 8 und 9. Und Paulus beantwortet da ihre Fragen, indem er Jesus in 2. Korinther Kapitel 8, Vers 9 als Beispiel der Großzügigkeit anführt. Wenn er sagt, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Jesus war großzügig zu uns. Das haben wir letzte Woche gefeiert, oder? Jesus war großzügig zu uns. Er hat sein Leben für uns als Opfer gegeben. Nach Paulus soll dieser Großzügigkeit Jesu sogar auf unsere Finanzen angewendet werden. Er verknüpft den beiden zusammen in 2. Korinther Kapitel 8. Es geht um die Haltung. Ich will so großzügig sein, wie ich nur kann, weil Jesus großzügig mir gegenüber war. Und eine der am häufigsten aus dem vielleicht Zusammenhang gerissene Verse in unserer Bibel hat mit Gottes Großzügigkeit uns gegenüber zu tun, wenn wir großzügig mit ihm sind. In Philipper Kapitel 4, Vers 10 bis 13. Ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, schreibt Paulus, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Nicht wegen des Mangels, sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Und danach sagt er in Vers 19, mein Gott aber, im Zusammenhang mit dieses Gaben von dem Philipper an Paulus, mein Gott aber wird allen euer Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Das war Paulus' Antwort an diese Großzügigkeit von den Philipper. Und Paulus sagt, Gott wird großzügig mit euch sein, Philipper. Macht euch keine Sorgen, weil sie Jesus in ihrer Handeln nachgemacht hatten. Leider leben wir in einer Kultur, in der Missbrauch von Großzügigkeit der Menschen schon oft vorgekommen ist. Die katholische Kirche tat dies auch im Mittelalter. Und auch heute geraten Gemeinden immer wieder in Skandale, weil sie die Großzügigkeit der Menschen missbrauchen. Und gleichzeitig müssen wir ehrlich bleiben gegenüber dem, was Gottes Wort hier lehrt. Gott ruft uns dazu auf, ein großzügiges Volk zu sein, weil er ein großzügiger Gott ist. Und wir wollen ihn lieben, sogar mit unseren Finanzen. So ermutigt Paulus die Korinther zu Großzügigkeit. Aber er wollte absolut jeden Anschein von Manipulation vermeiden hier. Deshalb sagt er, sammelt das Geld, bevor ich komme. Und er sagt ihnen, dass sie bewährte Männer bestimmen könnten, die zusammen mit Paulus das Geld überbringen sollen. Paulus wollte, dass alles ordentlich und transparent geschieht. Und dazu sind auch wir als Gemeinde und wir als Christen auch berufen. Gott hat uns unsere Finanzen gegeben. Glaubst du das? Über deine Finanzen? Glaube ich das über meine Finanzen? Es tut uns gut, ab und zu mal daran zu denken. Gott, mein Gehalt ist von dir. Ja, ich arbeite dafür, ist gut so, aber das ist dein Geschenk an mich. Wir sind berufen, verantwortungsvoll damit umzugehen. Wir sollten kein Geld vor unseren Ehepartnern geheim halten. Wir sollten keine schlechten Schulden machen, weil wir Dinge kaufen, die wir nicht brauchen oder weil wir gespielt haben. Wir sollen innerhalb unserer Möglichkeit leben und darauf vertrauen, dass Gott für unsere Bedürfnisse sorgt. Und Paulus erfüllt diese Aufgabe, dieses Geschenk zur Gemeinde in Jerusalem zu bringen, wie Paulus in Apostelgeschichte Kapitel 24, Vers 17 auch berichtet. Paulus macht nun jetzt einen Übergang. Er hat darüber gesprochen, andere Christen praktisch zu lieben, indem man sie finanziell unterstützt. Nun spricht er über die Liebe und Fürsorge, die er und seine Hilfe für die Korinther hatten. Das zeigt uns, dass Liebe zeigt sich daran, einander praktisch und geistlich zu unterstützen. Gott führt uns auf unterschiedlichen Wegen. Er sagt ab Vers 5, ich werde aber zu euch kommen, wenn ich Mazedonien durchgezogen habe. Denn durch Mazedonien werde ich ziehen. Bei euch aber werde ich vielleicht verweilen oder auch überwintern, damit ihr mich geleitet, wohin ich reise. Denn ich will euch jetzt nicht nur im Verborgenen vorbeigehen sehen, sondern ich hoffe, einige Zeit bei euch zu bleiben, wenn der Herr es zulässt. Ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben. Denn eine Tür hat sich mir aufgetan. Weit und vielversprechend. Und es gibt viele Widersacher. Wenn aber Timotheus kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sein kann. Denn er arbeitet im Werk des Herrn, wie ich auch. Darum soll ihn niemand gering schätzen. Geleitet ihn vielmehr in Frieden, damit er zu mir kommt. Denn ich erwarte ihn mit den Brüdern. Was aber den Bruder Apollos betrifft, so habe ich ihm viel zugeredet, mit den Brüdern zu euch zu kommen. Doch er war durchaus nicht bereit, jetzt zu kommen. Er wird aber kommen, wenn er die rechte Gelegenheit findet. Paulus fängt an hier mit seiner Pläne, die Korinther gegenüber. Und leider konnte Paulus diese Reisepläne, die er hier beschreibt, nicht umsetzen. Oder nicht so umsetzen. Er selbst schränkte sie im Vers 7 gleich ein mit den Worten, wenn der Herr es zulässt. Paulus war ein Mann mit klaren Absichten, aber gleichzeitig jemand, der seine Wege Gottes Führung unterordnete. Und doch zwischen dem Schreiben von 1. Korinther und 2. Korinther entwickelt sich die Beziehung zwischen Paulus und die Gemeinde hier in Korinth deutlich zum Schlechteren. In Korinth gab es Personen, die Paulus' Autorität ablehnten. Paulus selbst wurde abgelehnt. Und anscheinend hat diese Person ihn auch öffentlich herausgefordert und ihn persönlich verletzt. Und aus diesem Grund wollte Paulus die Gemeinde nicht in Traurigkeit besuchen, sagt er in 2. Korinther. Sein nächster Besuch sollte nicht wieder ein schmerzhafter sein, sondern ein Besuch voller Freude und Versöhnung. So statt seinen ursprünglichen Plan umzusetzen, musste Paulus aufgrund dieser Krise einen ungeplanten, schmerzlichen Besuch machen. Davon berichtet Paulus in 2. Korinther Kapitel 2, Vers 1. Und dieser Besuch war nicht der warme, lange geplante Aufenthalt, den Paulus sich gewünscht hatte, sondern eine kurzfristige Reaktion auf eine offene Konfrontation. Und nach diesem schmerzhaften Besuch entschied Paulus, nicht noch einmal in Härte zu kommen, sondern einen Tränenbrief zu schreiben, der die Gemeinde zur Umkehr führen sollte. Und Paulus endete seine Reisepläne also nicht aus Unbeständigkeit, sondern aus pastoraler Weisheit. Er wollte ihnen Zeit geben, das Richtige zu tun, bevor er wiederkam. Paulus erklärt in 2. Korinther, dass seine Planänderung missverstanden wurde. Manche beschuldigt ihn, unzuverlässig zu sein. Aber Paulus macht deutlich, er traf seine Entscheidung nicht aus Bequemlichkeit, sondern aus Liebe die Korinther gegenüber. Er wollte die Gemeinde nicht erneut verletzen, sondern sie aufbauen und zur Einheit zurückführen. Und genau hier in 1. Korinther Kapitel 16 sehen wir Paulus' Herz vor dieser Krise. Wir sehen seinen Wunsch, bei den Korinthern zu sein, Zeit mit ihnen zu verbringen, mit ihm im Evangelium zusammenzuarbeiten. Und wenn ich an diese Situation bei Paulus denke, frage ich mich, habe ich ein Herz wie Paulus? Habe ich ein Herz, das sagen kann, Herr, dein Wille geschehe? Sind meine Pläne mir wichtiger als Gottes Pläne? Sind Gottes Menschen mir wichtiger als meine Pläne? Manchmal sind wir so stark in unseren eigenen Vorstellungen, dass wir vergessen zu fragen, Herr, wie arbeitest du gerade in dieser Situation? Was willst du in meinem Leben tun? Was willst du im Leben des anderen tun? Diese Einstellung hat Paulus. Paulus hatte keine Angst, seine Pläne zu ändern. Er hatte auch keine Angst vor harter Arbeit. Sein Plan war, länger in Ephesus zu bleiben, weil er dort eine große Chance für das Evangelium sah. Trotz vieler Schwierigkeiten, sagt er hier. Ich muss mich selbst und unser Bereichsleiter oft daran erinnern, nur weil etwas hart ist, heißt das nicht, dass es nicht Gottes Wille ist. Manchmal ist es gerade deshalb schwer, weil es Gottes Wille ist und der Feind dagegen arbeitet. David Guzik hat uns immer als Mitarbeiterteam gesagt, hab keine Angst vor den harten geistlichen Aufgaben. Das will ich meine Einstellung sein. Ich will bereit sein, wie Paulus hier, die Sachen anzugehen, auch wenn sie hart sind. Weil ich weiß, hey Gott, da ist eine große Chance, dass du dein Reich baust. Da ist eine große Chance, mit dem Evangelium Leute zu erreichen. Da ist eine große Chance, was Cooles mit dir zu erleben und machen. Und als Christen sollen wir flexibel sein, aber auch geistlich entschlossen. Denn wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wir dürfen völlig darauf vertrauen, dass Gott seinen guten Wille durchsetzt. Und er will uns dazu gebrauchen. Auch Männer wie Timotheus. Paulus sagt zu den Korinthern, darum soll ihn niemand gering schätzen. Paulus sagt das nicht, weil es keine Gefahr da war. Wenn man den ersten Korintherbrief liest, bekommt man ja, was für ein Gefühl bekommt man für diese Gemeinde? Wir würden sie nicht unbedingt als sanft und liebevoll beschreiben, oder? Die Philipper vielleicht, wenn man den Philipperbrief liest, was für eine tolle Gemeinde. Aber die Korinther hatten starke Meinung, starke Persönlichkeiten, die eher vielleicht wie heilige Haifische. Christen, aber mit scharfen Zähnen. Deshalb sagt Paulus, sorgt dafür, dass er ohne Furcht bei euch sein kann. Es gab eine Gefahr, dass Timotheus dahin ging und es Angst bekam von den Korinthern. Und Paulus schickte seine geliebten Mitarbeiter zu einer schwierigen Gemeinde. Und wenn man 1. und 2. Timotheus liest, merkt man, Timotheus war einer eher schüchtern, er hatte Ängste, er war kein natürlicher, starker Leiter. Aber er war ganz nützlich für Paulus. Und Paulus schickt ihn zu den Korinthern. Wir beurteilen Menschen oft nach dem äußeren Eindruck. Samuel wollte Davids große Brüder auswählen, weil sie stark aussahen. Aber Gott sagt, der Mensch sieht aufs Äußere, Gott aber sieht auf das Herz. Timotheus wirkte vielleicht schwach, ängstlich, jung, unerfahren. Aber Gott sah sein Herz. Er war ein Mann, der dem Herrn diente. Und darum sagt Paulus zu den Korinthern, denk nicht gering von ihm, sondern respektiere ihn. In Gottes Reich unter den Männern und Frauen, die Gott gebraucht, gibt es ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Es gibt Paulus-Typen mit starkem Verstand, Timotheus-Typen mit einem demütigen Wesen Und es gibt auch super begabte Männer wie Apollos. Apollos war wohl ein sehr begabter Redner. Und das sehen wir in Apostelgeschichte Kapitel 18. Paulus war kein, aber im Gegenteil, war kein beeindruckender Sprecher. Großer Theologe, Missionar, aber ein Mann, der nicht so gut reden konnte. Aber Paulus konnte schön reden. Und deswegen war es bei den Korinthern, die schöne Worte und Weisheit liebten, sehr angesehen. In Gottes Reich braucht es alle Arten von Menschen. Und Gott gebraucht alle Arten von Menschen. Das haben wir gesehen, als wir über die verschiedenen Geistesgaben gesprochen haben. Gott verteilt die Gaben, wie er es will, damit alle aufgebaut werden. Gott hat dich so gemacht, wie du bist. Und er kann dich so gebrauchen, wie du bist. Das Gras ist nicht grüner irgendwo anders oder wenn du jemand anderes wärst. Das stimmt gar nicht. Gott hat dich so geschaffen, wie du bist. Vielleicht bist du ein Timotheus. Vielleicht bist du ein Apollos. Vielleicht bist du ein Paulus. Aber egal wie du bist, kann Gott dich gebrauchen. Wir dürfen dankbar sein für die Menschen, die Gott uns gegeben hat, die uns dienen. Egal, wie sie aussehen, egal, ob sie stark oder schwach sind in unseren Augen. Gott hat uns sie geschenkt. Und Gott will sie auch gebrauchen. Wir finden oft das Haar in der Suppe. Aber statt nach dem Haar in der Suppe zu suchen, lass uns sagen, danke Gott, du sorgst für uns. Du liebst uns. Du bist gut zu uns. Durch das Materielle und auch durch Menschen. Du willst uns auch dafür gebrauchen. Wenn wir auf dieses Kapitel zurückschauen, sehen wir ein wunderschönes Bild davon, wie Gott arbeitet in seiner Gemeinde, oder? Paulus ruft die Gemeinde zuerst zur Großzügigkeit auf. Die Christen in Jerusalem brauchten Hilfe. Und Gott wollte seine Gemeinde in Korinth gebrauchen, um das größere Team zu stärken. So funktioniert das Reich Gottes. Wir denken nicht nur an uns selbst, sondern wir tragen einander. Dann sehen wir Paulus Pläne und wie flexibel er war. Paulus hatte Wünsche, er hatte Ideen, aber er sagte, wenn der Herr es zulässt. Er ließ Gott immer das letzte Wort. Manchmal änderte sich alles, manchmal wurde es hart, aber Paulus blieb bereit, Gottes Weg zu gehen, nicht seine eigenen. Und zum Schluss sehen wir Menschen wie Paulus, Timotheus und Apollos. Drei völlig unterschiedliche Männer. Drei ganz verschiedene Persönlichkeiten. Drei verschiedene Gaben. Paulus stark und klar. Timotheus ruhig und empfindsam. Apollos begabt und beeindruckend. Und Gott gebrauchte alle drei. So ist Gottes Gemeinde. So ist Gottes Reich. Und so führt Gott auch uns. Gemeinde, Gott braucht keine perfekten Menschen. Er kennt uns. Er weiß, dass wir schwach sind. Er weiß, dass wir nicht alle Fähigkeiten haben, die wir brauchen oder gebrauchen könnten. Gott braucht keine perfekten Menschen. Er braucht hingegebene Menschen. Das ist das Entscheidende. Das Herz, wie David. Wie Timotheus. Ein Herz, das sagt, weißt du was? Ich diene Gott. Ich liebe Gott. Ich gebe Gott mein Leben. Egal wie das aussieht. Das ist, was Gott gefällt. Das ist, was Gott Ehre bringt. gestern und auch heute. Das gilt auch für dich. Gott gebraucht diejenigen, die geben. Gott gebraucht diejenigen, die sich von ihm leiten lassen. Und Gott gebraucht diejenigen, die einfach treu sind. Egal, ob laut oder leise, stark oder schwach. Darum dürfen wir heute sagen, Herr, gebrauche mich auch so, wie ich bin. Lass uns aufstehen und beten. Jesus, du hast uns alle berufen, Teil deines Teams zu sein. Egal, ob wir Manuel Neuer sind oder Philipp Lahm, wir haben alle Stärke und Schwäche. Aber du willst uns als Teil dein Team und wir danken dir dafür, für diese Gnade, Jesus, diese Liebe. Herr, zeig uns, wo wir geben können. Zeig uns, wo wir dienen können. Und lehre uns zu vertrauen, Jesus. Auch denn, wenn unsere Pläne sich ändern oder irgendwas schwach ist. Herr, lass uns dir vertrauen. Es ist deine Mannschaft, Jesus, nicht unser. Es ist dein Reich, nicht unser. Es ist deine Gemeinde, nicht unser. Herr, wir vertrauen dir. Danke, dass du so gut bist, Jesus. Herr, ich bitte dich, dass du dein Wort in unser Herzen aufblühen lässt und dass es Früchte vorbringt. In deinem Namen. Amen. Eine gesegnete Woche und Sonntag.